Ich möchte doch mal beten mit euch. Ihr könnt gern sitzen bleiben. Danke, lieber Vater, dass du ein Vater für jeden sein möchtest. Und danke für dein Wort, was wir jetzt hören dürfen. Und dein Wort hat Kraft. Wir verlassen uns darauf und bitten dich, dass du das Reden und Hören deines Wortes an uns segnest. Amen. Ich habe jetzt spontan nichts Neues vorbereitet, aber überlegt, was passen könnte. Und der Herr hat mir was aufs Herz gelegt. Wer es schon kennt, schaut drüber hinweg, wohlwollend. Mein Thema heißt heute zwei aufgedeckte Herzen. Wir haben ja Augenlicht bekommen von Gott. Das ist ein Geschenk Gottes, das wir sehen können mit unseren Augen. Die Schöpfung, die Natur, mit den Glühwürmchen, all diese Dinge, dass wir das sehen und betrachten können, ist so schön. Ich wäre nicht gern blind. Ihr vielleicht auch nicht. Und trotzdem sehen wir manchmal nicht alles. Manchmal hat man so einen blinden Fleck. Ihr kennt den toten Winkel im Auto, da wo man einfach nicht sieht, wenn sich jemand befindet. Das ist so ein toter Winkel, ein toter Fleck, ein blinder Fleck. Den sieht man einfach nicht. Da braucht man andere, die das einem sagen. Und heute möchten wir uns anschauen, wie Jesus uns Menschen begegnet und wie Jesus Menschen Augen öffnet für einen toten Winkel und für einen blinden Fleck. Falls jemand von euch nicht genau weiß, falls ich nicht genau weiß, was in meinem Herzen drin ist, so ist Jesus so freundlich, uns das zu zeigen, um den toten Winkel abzuhelfen. Jesus weiß es und er hilft uns, die Wahrheit zu erkennen, auch über uns selber, die wir oft verkennen. Zwei aufgedeckte Herzen, und dazu möchte ich eine Begebenheit lesen aus dem Lukas-Evangelium. Ihr dürft gerne mit aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Ich lese aus Lukas 7, ab Vers 36. Die Salbung Jesu im Haus des Pharisäers. Lukas 7, 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, sie war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Zunächst mal bis hierher. Jesus kommt zu Gast zu einem Pharisäer nach Hause. Also er nimmt auch Einladungen an. Wenn man ihn einlädt, dann kommt er. Das ist ganz praktisch auch zu verstehen. Wer ihn einlädt, da kommt er. Du darfst ihn gerne einladen, falls du ihn noch nicht eingeladen hast. Und er ist in diesem Haus zu Gast und da kommt eine Sünderin. Wir haben den Namen von ihr gar nicht. Wir haben nur die Eigenschaft und ihr Leben, ihren Lebensstil. Sie ist Sünderin. So wird sie genannt. Obwohl Römer 3, Vers 23 uns sagt, alle Menschen sind Sünder. Auch du bist eine Sünderin und ein Sünder. Also nicht nur sie, auch ich. Alle. Alle übertreten das Gesetz Gottes, sind abgewichen vom Ziel. Es betrifft alle Menschen, außer Jesus. Der kann nicht Sünder genannt werden. Sondern Sünde zieht den Tod nach sich. Es gibt nur ein Heilmittel, dass man kein Sünder mehr ist. In keinem anderen ist das Heil, außer in Jesus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Übrigens, im Neuen Testament werden Gläubige nicht als Sünder beschrieben, sondern als Heilige, Geliebte, Auserwählte, Gerechte. Heißt es, die sündigen nicht mehr? Sie sündigen trotzdem noch. Aber sie sind nicht mehr Sünder in dem Sinne, dass ihr Leben geprägt ist von Sünde. Und nur von Sünde. Aber sie fallen in Sünde. Also da kommt eine Sünderin, die ist bekannt dafür. Sie heißt nur Sünderin. Wahrscheinlich war sie bekannt dafür. Alle haben gewusst, das ist die Sünderin. Das ist die Sünderin. Alle haben es gewusst. Es gibt auch Menschen, wo Sünde heimlich abläuft. Und keiner merkt es. Die werden dann nicht Sünder genannt. Da läuft sie nur im Herzen ab und im Gewissen, wie dieser Simon der Pharisäer. Der wurde nicht Sünder genannt. Da gab es keine sichtbare Sünde in seinem Leben, wo alle mit dem Finger auf ihn gezeigt haben. Und es gibt diese Frau, da wissen es alle. Da sehen es alle, wie sie lebt und deswegen hat sie diesen Titel. Wahrscheinlich wird sie dafür verachtet, weil alle sagen, da ist die Sünderin. Wahrscheinlich hat sie fleischliche Sünden begangen, Hurerei, Ehebruch, sowas in die Richtung. Deswegen wird sie Sünderin genannt von allen. Was ist schlimmer? Eine sichtbare Sünde, wo alle sich dran aufregen, aber was sichtbar ist für alle? Oder eine Sünde im Herzen? Überheblichkeit, Stolz, Egoismus, Hochmut? Wir dürfen nicht vergessen, Hochmut hat den Satan zu Fall gebracht. Es war die Ursünde. Wir halten fest, beide sind Sünder. Sie wird Sünderin genannt, aber beide sind Sünder. Was tut sie? Sie kommt auch zu diesem Essen und sie begegnet Jesus. Sie kommt, obwohl sie bekannt ist als Sünderin. Sie hätte auch sagen können, das mache ich lieber nicht. Aber sie kommt trotzdem. Das spricht für sie, dass sie trotzdem hingeht, obwohl alle sie kennen als Sünderin. Sie traut sich trotzdem, zu diesem öffentlichen Essen zu gehen, auf das Risiko hin, dass alle über sie lachen, alle über sie reden und alle tuscheln. Habt ihr schon gesehen, da drüben sitzt die Sünderin. Zerreißen sich das Maul über sie. Aber ihre Liebe zu Jesus war anscheinend größer als das, was die Menschen von ihr denken und wie die Menschen über sie reden. Ich finde es vorbildlich, dass sie sich das traut. Sie wäscht die Füße Jesu und sie salbt sie ein. Sie tut die Aufgabe einer Magd, die üblicherweise die Füße der Gäste wusch. Und wichtig ist, dazu wissen, da gab es nicht die Tische wie bei uns, wie wir sie da hinten haben, sondern niedrige Couchtische, wo man am Tisch lag, die Füße nach hinten ausgestreckt, das Gesicht zum Tisch gewandt und die aßen im Liegen. Oberkörper aufgestützt, die Füße waren nach hinten gerichtet und nicht zum Essen. Sandalen haben sie früher getragen, die wurden ausgezogen natürlich beim Haus und dann die Füße, die waren schmutzig. Und das Zeichen der Gastfreundschaft, was wir heute haben, ist ein Getränk anbieten, eine Sitzgelegenheit anbieten und damals die Füße waschen. Das Zeichen der Gastfreundschaft. Du bist hier mein Gast. Sie hat kein Wasser und auch kein Handtuch. Anstatt davon hat sie Tränen und Haare. Das verwendet sie, um ihn die Füße zu waschen, um die auch zu trocknen. Und sie salbt seine Füße mit Öl. Das war teuer. Ein Öl. Ein Alabasteröl. Sie salbt den Gesalbten. Den Messias. Was Gesalbter heißt. Ist übrigens nicht das einzige Mal, dass eine Frau ihn salbt. Auch die Maria, Schwester von Martha und Lazarus, hat ihn in Bethanien gesalbt. Wie reagiert der Gastgeber, in dessen Haus das stattfindet? Wie findet der das? Simon, der Pharisäer, regt sich auf über das, was hier passiert. Das ist doch eine Sünderin. Er sagt nicht, ich bin Sünder, sondern sie ist eine Sünderin. Und wäre Jesus ein Prophet, dann würde sie ja wissen, dass es eine Sünderin ist. Dann wüsste er das ja. Und er müsste eigentlich wissen, was für ein verdorbenes Leben die führt. Wie kann man nur so sein? Wie kann man nur so sein wie die? Habt ihr das schon mal gedacht? Wie kann man nur sein wie derjenige oder wie die? Wie kann man nur sowas machen? Ich habe das schon gedacht. Das ist typisch für uns Menschen. Der andere ist irgendwie schlecht. Zumindest schlechter als ich, oder? Mindestens. Und manchmal ist der Grund vielleicht, warum andere sich aufregen über das Leben anderer, weil sie nicht selber so handeln wollen, wie diese handeln. Sondern bei ihrem Easygoing bleiben wollen. Und dass jemand was tut für Jesus, sie das selber reizt. Und Jesus liest seine Gedanken und zeigt ihm sofort, dass er prophetisch ist. Das zeigt er ihm. Er weiß nämlich, was für einen verdorbenen Charakter der Simon selber hat. Und er macht es ihm deutlich. Übrigens auch heute noch. Jesus ändert sich nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13. Und er sieht auch deine Gedanken. Da ist für ihn so ein Fenster bei uns im Kopf. Da kann er reingucken und sieht, was du denkst über deine Mitmenschen und über Gott und über dich. Gut, dass wir das nicht sehen voneinander. Da ist zu für uns Menschen. Für Gott ist er offen. Er hat Röntgenaugen, hat Klaus Schmidt immer gesagt. Jeder unreine Gedanke, alles, was wir denken, sieht Gott. Wie wäre das für dich, wenn deine Mitmenschen sehen könnten, was du denkst? Ich finde es nicht so attraktiv. Wir lesen weiter ab Vers 40. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu fragen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Das Beispiel, was Jesus jetzt erzählt, das soll etwas zeigen, diesem Simon. Das soll ihm zeigen, alle Menschen sind Schuldner gegenüber Gott. Alle haben Schulden gegenüber Gott. Und wessen Schuld nicht beglichen wird, der muss haften, der muss zahlen. Und Schulden haben wir alle. Der eine 500 Denare, der andere 50 Denare. Also es gibt unterschiedliche Schuldgrade. Die einen mehr, die anderen weniger. Mehr Schulden haben die, die mehr Gebote übertreten hatten, die in längerer Zeit gesündigt haben. Oder auch denen vielleicht mehr Licht gegeben ist und mehr Erkenntnis über das Wort Gottes. Die haben eine größere Verantwortung, wenn sie die nicht wahrnehmen. Wer erleuchtet wurde und erkannt hat, dass die Bibel wahr ist, aber sie bewusst ablehnt, die Wahrheit, und Jesus selber ablehnt, obwohl er weiß, dass Jesus die Wahrheit ist, der häuft eine große Schuld an. 2. Petrus 2, Vers 20. Warum werden beiden die Schuld erlassen? Warum wird beiden die Schuld erlassen? Nur aus Gnade. Das ist das, was gläubige Menschen erleben. Und bevor die Schuld vergeben werden kann, muss ein Bewusstsein für Schuld da sein. Dass überhaupt mal Schuld und Problem im Raum steht. Und das tut der Heilige Geist, der erleuchtet, er öffnet die Augen, dass man erkennt, man hat ein Problem, man hat das Ziel verfehlt. Man hat das Gebot Gottes übertreten und Gott ist gerecht und wird meine Schuld auch strafen. Entscheidend ist, beide sind zahlungsunfähig. Nicht bloß die Sünderin. Nicht bloß der mit 500 Denaren Schuld, sondern auch der mit 50. Beide können nicht bezahlen. Vers 42, da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Keiner kann bezahlen. Und diese Erkenntnis muss Gott schenken, dass ich mit keiner Tat meine Schuld begleichen kann und mit keinem Geld mit keinem Versammlungsbesuch, mit keinem Gebet, mit keinem Opfer, mit nichts, mit keiner Spende. Ich kann nicht bezahlen. Er selbst, der Gläubiger, dem alles gehört, der muss mir gnädig sein, der muss mir meine Schuld erlassen. Nur so auf diesem Weg funktioniert es. Und keiner, der nicht an dem Punkt ankommt, kann sich auch wirklich bekehren. Der nicht erkennt, dass er schuldig ist. Und jeder, der wirklich an Jesus gläubig ist, der hat mal an dem Punkt sein müssen. Und der hat mal erkennen müssen, ich bin zahlungsunfähig, insolvent. Ich kann nicht bezahlen. Ich habe Schuld und Sünde angehäuft, die kann ich nicht bezahlen. Gar nie. Die kann nur einer bezahlen. Das muss man eingestehen, um Christ zu werden. Um überhaupt sich bekehren zu können. Und genau das ist das Problem von Simon. Nicht von Simon. Von Simon, dem Pharisäer. Nicht von unserem Simon hier. Der hat dieses Problem überwunden. Dank der Gnade Gottes. Simon, der Pharisäer, der ist blind. Dafür, für diese Wahrheit. Dass er nicht zahlen kann. Dass er Schuld hat. Und ich glaube, das ist heute ein ganz großes Problem. Dass man keine gründliche Selbsterkenntnis hat. Keine gründliche Sündenerkenntnis. Keine Kapitulation vor Gott. Kein Verständnis dafür, dass man abhängig ist von seiner Gnade. Und die Folgen sind dann oft, dann gibt es Menschen, die folgen Jesus, die finden den auch irgendwie toll oder cool, die werden dann irgendwie Fans von ihm, treten in so einen Fanclub ein, aber sie werden keine Nachfolger. Sie werden nicht neugeboren. Es gibt vielleicht Gottesdienstbesucher, aber keine Jünger. Kein Leben aus Gott, sondern ein christlicher Krampf. Da versucht man was aus eigener Kraft zu machen, weil innen drin nichts passiert ist. Die versuchen als Schaf zu leben, obwohl sie noch eine Sau sind. Und das geht nicht. Die sind nicht von Natur verändert, keine neue Schöpfung. Wer das nicht erkannt hat und nicht an diesem Punkt gewesen ist. Wie wäre das, wenn man einen Dornbusch behängen würde mit Plastikkirschen? Und dann sich an dieser Frucht erfreut. Ach, wie schön, dass da Kirschen hängen. Dass dieser Dornbusch Früchte trägt, ist ja wunderbar. Das sind aber keine echten. Da braucht man sich noch nicht wundern drüber, dass dieser Baum unecht ist. Er ist und bleibt unecht. Ist halt kein Kirschbaum. Dann kann er auch keine echten Früchte tragen. Das Beispiel mit dem Baum und mit dem echten und unechten Baum bringt Jesus auch im Matthäus-Evangelium. Wir dürfen uns da nicht wundern, wenn solche Menschen, die nur Jesus folgen, aus solchen Gründen, weil sie ihn toll finden, aber nicht Buße getan haben, nicht umgekehrt sind zu ihm in wahrhaftiger Buße und Glauben, dass die sich wieder abwenden vom Glauben irgendwann. In dem Beispiel vom vierfachen Ackerfeld spricht Jesus auch von denen, wo das Korn nicht in die Erde fällt und keine Wurzel bringt. Das fällt auf die Erde, aber es wird genommen. Es schlägt keine Wurzel in die Tiefe. Deswegen wird es weggenommen. Die Schulden müssen erlassen werden, ob 500 oder 50 Denare. Und je mehr Schulden man hat, desto besser ist es, oder? Wenn die Schulden weg sind. Wenn so ein ganz, ganz schwerer Rucksack von einem abfällt, ist es wesentlich angenehmer, als wenn der Rucksack sowieso leicht war. Aber wer sich bewusst ist, meine Schulden sind viele, der Rucksack war mir viel zu schwer, der zieht mich runter in die Verdammnis. Zieht der mich, wenn den mir keiner abnimmt. Der Retter hat bezahlt. Der hat was gut bei mir. Alles. Der hat mir Leben gegeben. Der hat mir meine Schuld abgenommen. Und der Gastgeber wird jetzt beschämt. Simon. Er hat jetzt mehr über sich selber erfahren, als ihm wahrscheinlich bewusst war. Und als er dachte, als er Jesus eingeladen hat zu diesem Fest. Jetzt spricht der Tacheles mit ihm, dieser Gast. Und er als Gastgeber, vielleicht wundert er sich. Puh, habe ich nicht erwartet, dass mir so deutlich der Wein eingeschenkt wird. Aber ihm wird gesagt, du liebst wenig, weil dir wenig vergeben wurde. Und du liebst wenig, weil du dich gar nicht als Sünder fühlst. Weil du dir gar nicht bewusst bist, was für eine Schuld du angehäuft hast. Deswegen liebst du wenig. In der Praxis. Das sieht man daran, wie er seinen Gast behandelt. Er hat sein Essen spendiert, wahrscheinlich aus seinem überreichen Überfluss, aber er hat ihm nicht die Füße gewaschen. bei uns ist es Gastfreundschaft, ja, mal wieder ein Glas Wasser annimmt, die Jacke ab, irgendwie sowas. Er dachte, dieser Sünderin muss vergeben werden. Mir muss doch nicht vergeben werden. Anderen schon, aber mir doch nicht. Ja, wie oft denkt man selber so? Ich habe nicht so viel Vergehen angehäuft wie die anderen. Guck mal, was die alles gemacht haben in ihrem Leben. Was die alles verbrochen haben. Meine Übertretungen sind ja überschaubar. Ich habe zum großen Teil meines Lebens ein braves Leben geführt. Zumindest in meinen Augen. Deshalb ist die Rettung für ihn in weiter Ferne, ihr Lieben. Wer das denkt, der ist der Rettung weit entfernt. Er ist blind. Sein Stolz ist ihm im Weg. Es ist möglich, mit zwei gesunden Augen, die er wahrscheinlich hatte, trotzdem blind zu sein. Blind für die Wahrheit. Blind für die eigene Schuld, während man die Schuld bei anderen ganz genau erkennt. Blind für die Nöte anderer, während man sich nur um sie selber dreht. Blind beim Bibellesen, wo man gar nicht merkt, dass Gott mich persönlich anspricht, um mein Leben in Ordnung zu bringen. Wie schnell denkt man da an andere, wenn man was liest in der Schrift? Jesus zieht Rückschlüsse von meiner Liebe zu ihm auf die Menge der vergebenen Schuld. Er bringt es in Verbindung. Wenn du meinst, du warst eigentlich gar nicht so böse wie andere und andere sind schlimmer und deine eigenen Fehler sind eigentlich überschaubar und dann hält sich deine Liebe in Jesus, zu Jesus auch in Grenzen. Wenn du denkst, deine Schuld ist wenig, dann ist deine Liebe zu Jesus auch wenig und überschaubar. Aber ihr kennt sicher auch Personen, die waren mal in der Welt, die haben gelebt, wie sie wollten, ohne Gott. Die haben alles ausprobiert, die haben das Gebot Gottes übertreten. Die haben viel zerstört, die haben Beziehungen zerstört, die haben ihren eigenen Körper zerstört. Und dann hat Jesus irgendwann gestoppt und zu ihnen geredet und sie haben kapituliert. Und sie haben ihre Sünde erkannt und Gott gegeben, haben ihr Leben verändert. Und von da an waren sie brennend für Jesus und kaum zu stoppen. Weil die gemerkt haben, was ihnen vergeben ist. Weil denen sehr viel vergeben wurde. Und da sind die kaum zu bremsen und reden von ihm und leben für ihn und wollen ihm dienen, weil sie ihn lieben. Weil sie wissen, was sie eigentlich verdient haben. Und was Jesus ihnen abgenommen hat. Sie wissen genau, woher sie kommen. Sie wissen auch genau, was sie verdient haben. Nämlich nicht Gnade, sondern Verdammnis und Strafe. Aber was Jesus ihnen abgenommen hat, was Jesus für sie übernommen hat, mit ihnen getauscht hat, und jetzt sind sie dankbar und leben für ihn und küssen seine Füße, im Bild gesprochen, und geben alles für Jesus. Das ist wunderbar. Und diese Frau ist so ein Mensch. Je größer ein Sünder vor der Bekehrung war, bevor er Jesus gefunden hat, desto größerer Erlöster ist er oft nach der Bekehrung. Paulus war ein schrecklicher Verfolger der Gemeinde Jesu, als er noch Saulus hieß, bevor er sich bekehrt hat, bevor Gott ihn gestoppt hat und nachdem er sich bekehrt hat, nachdem Gott ihn gerettet hat, sein Leben verändert hat, er seine Schuld verstanden hat, dann war er der fleißigste Arbeiter fürs Evangelium. Ich habe ein Zitat gelesen von David Gooding. Jesus sagt zu Simon, dem Pharisäer, Simon, ich sage dir, dass die vielen Sünden dieser Frau vergeben sind. Wenn du dich fragst, auf welcher Grundlage ich das behaupte, schau dir den Beweis an. Das Vergießen der Tränen, das Aufwischen mit den Haaren, das Küssen und Salben meiner Füße, wo kommt das alles her, Simon? Hast du nicht gerade eben selber behauptet, dass derjenige, dem eine große Schuld vergeben wurde, eine überschwängliche Dankbarkeit und Liebe für denjenigen empfindet, der ihm die Schuld erlassen hat? Diese Frau hat sicherlich eine Menge Schuld angehäuft. Aber schau dir ihre extreme Dankbarkeit und Liebe zu mir an. Ist das nicht nach deiner eigenen Aussage der Beweis dafür, dass ihr diese ganze Schuld vergeben wurde? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das hängt zusammen. Jesus bringt ihre Taten in Verbindung zu ihrer Liebe. Obwohl sie nie sagt, ich liebe dich. Ihre Taten sprechen. Ihr Leben spricht. Wer viel liebt, der tut viel. Vers 47, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er erkennt ihre Liebe aus ihrem Verhalten, weil sie so lebt, wie sie lebt. Das muss Liebe sein. Das kann nur Liebe sein. In unserem Herzen ist was drin und es kommt raus durch unser Leben und durch unser Reden. Wir wollen das Pferd auch nicht von hinten aufsäumen. Das kann man falsch verstehen. Wir wollen es nicht auf den Kopf stellen. Immer die Liebe ist die Grundlage für unser Verhalten. Nicht andersrum. Es geht von der Liebe zu den Taten. Und nicht von den Taten zu der Liebe. Liebe ist der Motor und der Antrieb. Und unsere Motivation, Gott zu gehorchen. Liebe. Weil er uns geliebt hat und wir ihn zurücklieben. Und das kann man nie erzwingen. Liebe ist immer freiwillig. Und sich nicht deshalb vergeben, weil wir so viel lieben. Wir lieben viel, weil uns viel vergeben ist. Und wem bewusst ist, wie viel ihm vergeben wurde, der liebt viel. Das sagt dieser Text. Wem bewusst ist, wie viel ihm vergeben wurde, der liebt viel. Der liebt Gott und der liebt Menschen. Es ist nicht gut, wenn Menschen durch ihre Aktivität und durch ihre Umtriebigkeit Eindruck machen wollen und sich verausgaben und arbeiten und schaffen über ihre Kapazität hinaus und somit auch keine guten Verwalter ihrer eigenen Kräfte sind. Die Gemeinde in Ephesus hat gearbeitet, viel gemacht, ohne die Liebe. Aber ein gesundes, ein Gott hingegebenes Leben, weil er sein Leben für mich gab, soll das Ziel sein. Unsere Liebe zu Gott ist doch eine Reaktion auf seine Liebe zu mir. Wie reagierst du auf seine Liebe? Mit Gegenliebe? Die Bibel kennt einen Prüfstein, den wir da auch entdecken. Wie sehr du Jesus liebst, äußert sich nämlich im praktischen Verhalten. Jesus misst ein Stück weit die Liebe an dem, wie du lebst, an dem, wie diese Frau lebt und was sie tut, wie sie Jesus behandelt, wie sie ihm gehorcht, wie sie ihm dient, wie sie ihn ehrt. Deswegen ist interessant, dass wir uns das selber prüfen dürfen. So sehr, wie ich ihn liebe, so werde ich leben. Das prägt mein Leben. Und wahre Liebe zu Gott und zu Jesus wird immer sichtbar in meinem Leben, in meinen Handlungen. Was ich tue und was ich nicht tue. Und es darf immer mehr ein Unterschied werden zu meinem Leben von früher, ohne Jesus. Was in meinem Herz ist, ist ja auch mein Terminkalender. Das ist da drauf. Auf meinem Terminkalender ist das, was in meinem Herzen ist, was mir wichtig ist. Und die Frau hat sich gemerkt, wann Jesus dort eingeladen war, hat er sich im Terminkalender vermerkt, und hat gesagt, es ist mir wichtig, da zu sein, und hat dementsprechend ihren Terminkalender gestaltet, weil sie ihn liebt und weil sie da zu diesem Zeitpunkt bei ihm sein möchte. Deswegen hat sich das eingeplant. Wie ist das bei uns? Lässt man so alles auf sich zukommen, mal sehen, was passiert, ob es mir noch reinlangt oder nicht, mal gucken. Vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt es nicht. Oder habe ich Termine mit Gott eingetragen im Terminkalender und terminiert, wann ich Bibel lese, wann Veranstaltungen sind, wann Versammlungen sind, wann ich mit Geschwistern beten kann, wann ich mich treffe mit denen, wann war es. Der Frau war das wichtig, weil sie ihn liebt. Da muss ich hin, an dem Termin, weil da Jesus da ist. Merken wir uns, mein Terminkalender lässt Rückschlüsse zu auf mein Herz, auf meine Liebe. Wir alle kennen Menschen, die von Liebe reden, aber trotzdem sich wehtun. Und angeblich die sie am meisten lieben, in am meisten Schmerzen zufügen. Kinder behaupten, ihre Eltern zu lieben, Eltern behaupten, ihre Kinder zu lieben, Männer behaupten, ihre Frauen zu lieben. Und trotzdem tun die sich oft am meisten weh, machen sich Kummer. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Johannes 14. Liebe hat mit Gehorsam zu tun. Ja, sie äußert sich sogar im Befolgen von seinem Wort. Wie ernst ich sein Wort nehme. Versteht es aber nicht als Gesetz. Der Antrieb muss immer Liebe sein, dass ich sein Wort ernst nehme und tun will, weil ich ihn lieb habe. Und Liebe ist kein Gefühl, so einen halben Meter über dem Boden zu schweben. Das kommt, wie so ein Pfeil schießt mich ab. Das Liebesgefühl kommt oder geht, je nachdem, je nach Tageslaune. Das trifft einen halt. Nein, Liebe ist Arbeit und eine Entscheidung und Schweiß und Kraft und Tränen. Das ist Liebe. Hilfeleistung und praktische Anteilnahme. In der Gemeinde gibt es viel Arbeit und viel Tätigkeit. Und da besteht eine große Möglichkeit, Liebe auszuleben. Ganz praktisch. Und zu zeigen, ich liebe Jesus. Und ich putze den ganzen Dreck hier weg, weil ich ihn lieb habe. Und ich bringe mich ein, weil in der Musik oder irgendwo anders, weil ich ihn lieb habe. Weil ich ihn liebe. Das ist die Motivation, weil ich ihn lieb habe. Geschwister, wenn man was macht wegen anderen und für andere Menschen, das kann schnell enden. Da kann man schnell enttäuscht sein. Macht, was ihr tut, für ihn. Und wenn es Kaffee kochen ist, macht es für ihn. Das trägt durch. Die Frage an Petrus haben wir im Hauskreis behandelt letzte Woche. Als Jesus ihn fragt, liebst du mich? Er fragt ihn das dreimal, nachdem Petrus seinen Herrn verleugnet hat. Liebst du mich? Und Petrus ist vielleicht entsetzt über diese Frage. Und diese Frage ist verbunden mit dem Auftrag, weide meine Schafe. Wenn du mich liebst, dann weidest du meine Schafe. Dann kümmerst du dich um die Gemeinde. Dann sind die dir wichtig. Liebe hat mit Dienst zu tun. Kümmer dich um die Geschwister der Gemeinde. Das ist der Beweis, dass du mich liebst. Weil es sein Leib ist. Wer Jesus liebt, kümmert sich doch auch um seinen Leib. Um für die Gemeinde da zu sein, braucht es Liebe zu Jesus. Nicht nur Liebe zu Menschen. Zuerst Liebe zu Jesus und die erzeugt Liebe zu Menschen. Petrus wird nicht gefragt, liebst du den Dienst, liebst du die Schafe oder die Weide, die Tätigkeit, die Probleme, liebst du mich? Und daraus resultiert alles. Man kann zwar dienen, ohne zu lieben, das geht aber, glaube ich, nicht lang. Da brennt man aus. Aber man kann nicht lieben, ohne zu dienen. Wer liebt, der dient. Weil er es will, nicht weil er muss. Und Jesus fragt uns nach der Liebe zu ihm, nachdem wir gesündigt haben, nachdem Petrus ihn verleugnet. Nachdem du gesündigt hast, fragt dich Jesus, liebst du mich? Und Jesus sagt mir gleichzeitig, ich liebe dich immer noch. Komm zum Kreuz. Spurgeon hat gesagt, Begriffe wie Gnade oder Hoffnung, Lehre, Bibel und so weiter sind nur die Kleider Jesu. Aber wir sollten Jesus selber lieb haben, nicht nur seine Kleider, nicht nur seine Gaben, sondern den Geber, die Person. Wenn du Jesus nicht liebst, dann musst du ihn kennenlernen. Man kann ihn nur lieben, wenn man ihn kennt. Und da ist er zu finden in seinem Wort. 1. Johannes 5, Vers 2, Entschuldigung. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Wer Gott liebt und gehorcht, der macht damit deutlich, dass er auch die Geschwister liebt. Und Simon, was ist jetzt mit ihm? Mit seinem Herz? Wenn Dankbarkeit und wenn Zuneigung zu Jesus der Beweis waren, dass die Sünden vergeben sind von dieser Sünderin, was offenbart dann die Undankbarkeit von Simon über sein Herz? Und seine Kaltherzigkeit gegenüber Jesus über sein Herz? Jesus hält ihm den Spiegel vor. Kerle, du bist undankbar. Du magst mich nicht, du liebst mich nicht. Jetzt erkennt Simon sich selber, wo er eigentlich selber steht. Er dachte immer schlecht über diese Sünderin, und Jesus ist so schön und so gnädig und zeigt ihm jetzt den Spiegel und sagt ihm, guck mal, wie du bist. beschäftige dich mal mit deinem Herz. Jesus zeigt ihm die Wahrheit, dass er sich erkennt. Und jetzt ist Simon am Drücker. Jetzt liegt der Ball bei ihm. Jetzt denkt er über sein Leben nach. Was tut er mit dieser Erkenntnis? Wenn er um seinen Zustand weiß, oh, ich liebe Jesus gar nicht. Es ging mir nur um mich in meinem Leben bisher. Das habe ich jetzt erkennen dürfen. Und wem Jesus so die Augen öffnet, der hat eine Verantwortung, jetzt sein Leben zu ändern. Und sich zu entscheiden für eine Liebe zu Jesus. Leider hören wir von diesem Simon nichts mehr, von diesem Pharisäer. Werden wir ihn im Himmel sehen? Ich weiß nicht. Gott weiß es. Aber wichtig ist, was Jesus sagt am Ende. Wir kommen zum Schluss. Woher konnte diese Sünderin wissen, dass sie gerettet ist? Weil Jesus es sagt. Deswegen wissen wir es auch, weil er es sagt. Deswegen wissen wir auch, dass es so kommen muss im Nahen Osten, wie es jetzt kommt, weil er es sagt, weil sein Wort immer stimmt. Immer. Dein Glaube hat dich gerettet, Vers 50. Dein Glaube hat dich gerettet. Ah, er hat es gesagt. Dann ist es so. Dann ist es so, wenn er es sagt, sein Wort stimmt. Dein Glaube hat dich gerettet, nicht der Glaube deines Nachbarn oder deines Kindes oder deiner Oma oder deiner Freundin. Dein Glaube. Wenn du den Glauben nicht hast, dann bist du nicht gerettet. Wenn du persönlich an Jesus glaubst, dann darfst du gerettet sein. Und ihr Glaube hat sie gerettet. Nicht die Handarbeit, nicht das Füßewaschen, nicht das Abtrocknen und nicht das Einsalben der Füße. Das hat sie nicht gerettet. Der Glaube hat sie gerettet. Diese Taten waren Ausdruck ihres Glaubens. So hat sie ihren Glaube gezeigt. Echter Glaube bringt automatisch Werke hervor. Aber Werke retten nicht. Keiner wird durch irgendwelche Taten gerettet. Leider erzählen das die Religionen dieser Welt. Aber wer gerettet ist, aus Glauben allein, der beweist sein Glaube durch Taten. Durch das, wie er lebt. Jakobus 2 redet davon. Woher konnte sie wissen, dass ihre Sünden vergeben sind? Jesus sagt in Vers 48, dir sind deine Sünden vergeben. Woher kannst du es wissen, wenn Jesus dir das sagt? Für ein Leben als Christ gibt es nichts, was so entscheidend ist wie die Liebe zu Jesus. Nichts ist so wichtig, wie Jesus zu lieben. In 1. Korinther 16, Vers 22 warnt uns Paulus und sagt, wer Jesus nicht liebt, der sei verflucht. Und da steht bei diesem Wort Liebe, Phileo in Griechisch, das bedeutet liebhaben, mögen. Wenn du Jesus nicht magst, nicht gern Zeit mit ihm verbringst, dich nicht hingezogen fühlst zu ihm, ihn nicht sympathisch findest, ihn nicht freundlich findest, ihn nicht magst, überdenk dein Leben. Daraus folgt alles andere, aus der Liebe zu Jesus. Und diese Frau hat ihre Liebe zu Jesus gezeigt. Daraus folgt alles, aus der Liebe zu Jesus folgt alles. Ob ich zur Gemeindeversammlung kommen möchte, ob ich Zeit mit ihm verbringen möchte, ob ich in der Bibel lesen möchte, ob ich mir die Termine dieser Gemeinde notiere und wahrnehme, ob ich sein Wort lieb habe und studiere. Stell dir vor, da ist ein Paar, die lieben sich und der eine, der Verlobte, schreibt seiner Verlobten einen Liebesbrief. Und die Verlobte, die überfliegt den bloß und legt ihn dann weg. Wäre doch seltsam, Marina. Das machst du bestimmt nicht. Du studierst doch diesen Brief dann. Wenn du weißt, dein Verlobter liebt dich. Interessierst dich für das Wort. An der Liebe, die Liebe ist die Grundlage für alles. Wie oft du mit ihm redest, wie ernst du mit ihm redest, was du von ihm erwartest, wie ernst du mit ihm lebst, wie oft du dich bei ihm bedankst, ob du alles mit ihm besprichst, alle Entscheidungen deines Lebens, wie regelmäßig du mit anderen dich triffst, um ihn anzubeten. Hängt alles von der Liebe ab. Ob du regelmäßig dein Anliegen ist, zum Abendmahl zu kommen und zu überlegen, was hat er eigentlich für mich getan. Hängt alles von der Liebe ab. Ob du ihn liebst. Wie du umgehst mit Niederlagen in deinem eigenen Leben. Mit Problemen. mit Versuchungen kämpfst, mit denen kämpfen wir allen, mit Mitmenschen umgehst, die über dich lachen. Alles hängt davon ab, ob ich Jesus liebe. Mein ganzes Leben hängt davon ab. Liebe, ihr Lieben, ist eine Entscheidung. Gott trifft nicht deine Entscheidung. Er hat seine Entscheidung getroffen und gesagt, ich liebe dich, jeden Menschen. Und alles dafür getan. Und das größte Opfer gebracht, dass Menschen nicht verloren gehen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er wartet auf deine Entscheidung. Wir dürfen ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, du hast deine Liebe uns bewiesen. Wir Menschen haben uns abgewandt und ohne dich gelebt und so gelebt, wie wir es selber für gut gehalten haben. In Trennung von dir, nicht in Liebe zu dir, sondern in Übertretung deiner Gebote jeden Tag. Und du hast gesehen, dass wir so nicht gerecht werden. Weil du ein gerechter Gott bist, musst du Sünde strafen. Und jeder von uns hat die ewige Hölle und Verdammnis verdient, weil wir sündigen, weil wir ohne dich leben, weil wir getrennt sind von dir. Aber danke, dass deine Liebe so groß ist und du diesen wunderbaren Plan dir überlegt hast, dass Menschen trotzdem nicht verloren gehen, dass Menschen trotzdem gerettet werden vor dem Verderben, obwohl sie Sünder sind. Herr Jesus, danke, dass du Schuld und Strafe am Kreuz übernommen hast. Dein Kreuzestod auf Golgatha, Herr, mach es uns bewusst, was dort passiert ist für uns. Dass es Ausdruck deiner Liebe ist und Ausdruck deiner Ablehnung der Sünde und deines Hasses auf Sünde. Aber deiner Liebe zu uns Menschen. Und diese Sünde muss nicht mehr zwischen Menschen und dir stehen. Du hast sie überwunden, du hast sie bezahlt. Und Herr, jeder hat die Entscheidung zu treffen, ob er dieses Liebesangebot von dir annehmen möchte, ganz aktiv. Ich bitte dich, dass keiner verloren geht. Ich bitte dich, dass jeder erkennt, dass er dich braucht. Und dass wir, wenn wir gerettet sind und wissen dürfen, wir verbringen eine wunderbare Ewigkeit mit dir. Wir haben Frieden mit Gott. Dass wir dann auch so leben, um dir Ehre zu machen. Weil du doch alles für uns getan hast, weil du uns liebst, möchten wir dich zurücklieben. Herr, gib uns dazu das Verständnis und Gnade und danke für dein wunderbares Wort. Amen. Wir singen noch ein Lied zum Schluss. Das Lied 371, die Melodie, sollte euch bekannt sein, das ist die Melodie der Hymne des Volkes Gottes. Ich wünsche euch Gottes Segen für diesen heutigen Tag.
In there. unser Herr.